Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 31.08.25, ein besonderer Sonntag, nämlich der 5. diesen Monat und daher eine Sondersendung. Ich bin Stefanie Eilers und die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 180 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Neben den großen Umweltschutzverbänden sind zum Beispiel kleinere und spezialisierte Gruppierungen und Verbände dabei. Aktuell zählen wir 28 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 74. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Und heute sind Katharina und Fritz da von den Scientists for Future und es geht um die Kipppunkte des Klimas. Ihr stellt euch bitte mal vor für alle diejenigen, die euch immer noch nicht kennen.
Ja, ich fange mal an. Fritz Sancher mein Name. Ich komme aus Sizilien-Groden, also hier aus der Region. Und beruflich komme ich aus dem Energiebereich, bin dort gerade im Bereich Netzstabilität tätig, habe aber auch viel Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien, Windenergie, PV und auch Gasmotoren. Ja, und ich Scientist for Future. Wir sind die Regionalgruppe hier in Wilhelmshaven, Friesland, und vor allen Dingen wollen wir hier in unserer Regionalgruppe über Klimaschutz, Klimawandel, Energiewende informieren.
Zweite im Bunde, Katharina, bitte.
Danke. Moin allerseits. Ich bin Katharina Dietrich, Biologin im Ruhestand, und ich mache bei Scientists for Future mit, weil mir der Klimawandel sehr große Sorgen macht und weil ich versuchen will, darauf aufmerksam zu machen und die Informationen dazu zu unterstützen. Also wir versuchen, Informationen zu geben, die auch fundiert sind.
Prima, wunderbar. Also wie Fritz schon ist das dritte Mal da, Katharina heute das erste Mal. Wir sind ein Bürgerfunksender, wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ich darf die erste Frage stellen, wo stehen wir beim Klimawandel? Wer antwortet? Ich muss ein bisschen jonglieren mit meinen Reglern. Fritz.
Ja. Fange ich mal an. Dankeschön, Stefanie. Ja, wo stehen wir beim Klimawandel? Wir alle wissen wahrscheinlich, die globale mittlere Temperatur im letzten Jahr war schon 1,5 Grad oder über 1,5 Grad. Also eigentlich schon über diesem Grenzwert des Pariser Klimaabkommens, was wir eigentlich nicht überschreiten wollen. In Deutschland liegt die Temperatur sogar noch höher. Wir hatten im letzten Jahr in Deutschland hier eine mittlere Temperatur, die war 3,1 Grad höher als gegenüber der vorindustriellen Zeit. Also sogar doppelt so hoch wie die Erwärmung global. Das bedeutet letztendlich, wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel höhere Temperaturen sehen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir in 75 Jahren, also Ende des Jahrhunderts, auf etwa 2,7 Grad Temperaturerhöhung zulaufen, global. Das würde bedeuten, hier in Deutschland nochmal deutlich höher, also vielleicht 4, 5 Grad mehr. Was das letztendlich bedeutet, kann sich wahrscheinlich fast jeder schon ausmalen. Man kann festhalten, irgendwie geht alles irgendwie schneller. Die Temperaturen steigen schneller als erwartet, das Eis schmilzt schneller als erwartet, die Temperaturen der Meere steigen schneller als erwartet. Das heißt eben auch, das, was vorhergesagt wird, ist eher recht konservativ. Die Natur ist da schneller. Und das ist natürlich sehr bedrohlich. Und wir nähern uns auch immer mehr relevanten Kipppunkten. Und das macht das Ganze noch bedrohlicher. Kipppunkte, die eben dazu führen, dass die Temperaturen nicht nur einfach ansteigen, sondern dass Ereignisse stattfinden, die das Klimasystem nochmal deutlich umschmeißen können, umändern können.
Und dann sagt man ja, diese Kipppunkte sind unwiderruflich. Oder so hatte ich das jetzt in der Sendevorbereitung gelesen. Stimmt das so? Also, wenn einmal gekippt, dann ändert sich alles?
Kann man fast so sagen. Also man bekommt diese Kipppunkte sehr schlecht wieder rückgängig gemacht. Ich glaube, da können wir gleich in unseren Beispielen nochmal drauf eingehen und dann sehen wir das.
Okay, ich glaube, die zweite Frage darf ich an Katharina richten, bevor wir die nächste Musik anhören. Was hat das denn mit den Kipppunkten auf sich und was sind das überhaupt für Momente? Und welche gibt's da? Was weiß man bitte?
Ja, Kipppunkte markieren in einem System den Punkt, wenn es sich so schnell verändert, dass es praktisch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist in einzelnen Klimasystemen oder Erdsystemen unterschiedlich. Bei manchen kann mit großer Anstrengung noch was gemacht werden, bei anderen sehe ich es eigentlich als hoffnungslos an. Und ein Bild dafür, weshalb die Kipppunkte heißen, ist, wenn zum Beispiel ein Glas auf dem Tisch steht und man schiebt es immer mehr an den Rand und irgendwann kippt es runter und fällt auf den Boden. Die Flüssigkeit ist weg und vielleicht ist das Glas noch zerbrochen. So ähnlich muss man sich das auch im Klimasystem vorstellen. Und die Teile eines Systems, die durch Kippen gefährdet sind, die nennt man Kippelemente. Da gibt's in unserem Klimasystem auf der Erde eine ganze Reihe davon. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Also Eiskappen von Grönland und der Antarktis, dann Strömungssysteme wie den Golfstrom, biologische Systeme, Amazonas zum Beispiel oder die Korallenriffe. Und dann das Auftauen von Permafrostboden, da wird sehr viel Methan freigesetzt, was klimaschädlich ist. Und so gibt es eben noch viele andere, die dazu kämen. Und einige Beispiele etwas genauer besprechen.
Hallo im Bürgerfunk von Radio Jade, hier ist die 74. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers am Mikrofon. Heute geht es um Kipppunkte. Kipppunkte des Klimas und Fritz und Katharina sind da. Und wir hatten es gerade mit den Dingen, die sich nicht mehr ändern lassen. Und jetzt wollten wir noch mal Beispiele hören, wie funktioniert denn so ein Kipppunkt? Ich glaube, die Frage darf ich an Fritz richten. So, da heißt Fritz ins Mikro, bitte.
Ja, danke schön. Ja, ich möchte hier gern einmal erklären, wie die Eisschmelze auf Grönland funktioniert. Und das hat wiederum Folgen auf den Golfstrom, wo ich dann anschließend nochmal drauf eingehen möchte. Grönland ist ungefähr 6-mal so groß wie Deutschland und ist mit Eis bedeckt. Und zwar mit einer Dicke bis zu 3000 Meter Höhe.
Oh wow, 3000, danke.
Ja, also wirklich eine sehr dicke Eisschicht. Und dieses Eis hat sich letztendlich auch in der letzten Eiszeit gebildet. So, im südlichen Teil von Grönland ist das Eis nicht ganz so dick. Also die 3000 Meter Höhe sind nicht überall, aber im Süden ist es eben etwas weniger. So, durch den Klimawandel und durch die Temperaturerhöhung schmilzt natürlich auch das Eis auf Grönland. Und das ist erstmal noch kein Kipppunkt, aber der Kipppunkt kommt dadurch zustande, eben, dass wenn diese Eisschicht, diese oberste Eisschicht etwas tiefer kommt, weil letztendlich Eis schmilzt, dann wird es an diesem tieferen Punkt natürlich etwas wärmer. Wir alle kennen das im Winter oben auf dem Berg, gut hier in Ostfriesland, in Friesland vielleicht nicht ganz so und in Wilhelmshaven, aber im Mittelgebirge und in Bayern sieht man das. Da ist es oben auf dem Berg immer am kältesten, da fällt der Schnee immer zuerst. Und unten im Tal ist es dann noch etwas wärmer und da liegt noch kein Schnee. Das sind ungefähr 1 Grad Temperaturunterschied pro 100 Meter. Also in 100 Meter Höhe wird es 1 Grad kälter. So, und das gibt's natürlich genauso auf Grönland. So, und wenn das Eis jetzt in tiefere Schichten kommt, nicht mehr auf 3000 Meter Höhe, sondern vielleicht nur noch auf 2900 Meter Höhe, da ist es dann schon 1 Grad wärmer. Und das kommt zu unserer Temperaturerhöhung durch den Klimawandel einfach dazu. Und das ist ein selbstverstärkender Effekt letztendlich. Und das ist eben ein Kippelement.
Okay, verstanden. Und mehr noch dazu?
Ja, man kann sagen, wie ich gerade schon sagte, es gibt diesen nördlichen Teil mit diesen 3000 Meter Eisdicke und es gibt den südlichen Teil. Und im südlichen Teil geht man eigentlich davon aus, dass dieser Kipppunkt schon erreicht ist. Das heißt, wir werden es eigentlich gar nicht mehr erreichen, diese Eisschmelze wirklich wieder zum Stoppen zu bringen. Im nördlichen Teil wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das alles schmilzt, aber das wird, so wie es, wenn es so weitergeht wie jetzt, wird das auch kommen. So, Folge ist natürlich, der Meeresspiegel steigt, weil das Eis von Grönland fließt natürlich ins Meer und das merkt man eben an einem Meeresspiegelanstieg. Und durch den südlichen Teil von Grönland, wenn dort das Eis schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel um etwa 1,8 Meter.
1,80 Meter, okay.
Und wenn ganz Grönland schmilzt, also das Eis von Grönland schmilzt ganz, dann wird der Meeresspiegel um 7 Meter steigen.
Okay, und das ist jetzt ja erstmal nur unser Nordpol. Das ist ja noch nicht der Südpol. Das heißt, wenn die Antarktis gleichermaßen taut, dann hast du da eine Prognose parat?
Ja, klar.
Dann hauen wir raus.
Das mag ich ja gar nicht erzählen. Das sind 65 Meter Meeresspiegelanstieg dann.
Okay, also Nordpol und Südpol zusammen 65 Meter. Wir haben uns jetzt gerade hier eine Deicherhöhung gegönnt in Wilhelmshaven bis Hoogsiel und die Bagger stehen noch. Ich bin befangen. Wie kriegen wir das denn hin? Also ich glaube, wir haben jetzt erhöht um Meter oder Meter 50, mehr war das ja nicht, ne?
Ja, das ist, dabei muss man beachten, der Meeresspiegelanstieg braucht lange Zeit. Bis das Eis wirklich geschmolzen ist, braucht es sicherlich Jahrhunderte, kann man sehr sagen. Also wir werden nicht mehr erleben hier, dass Grönland komplett eisfrei sein wird. Und dementsprechend langsam geht natürlich auch der Meeresspiegelanstieg vonstatten. Es kommt darauf an, wie sich das letztendlich im Wattenmeer auch auswirkt. Wenn der Anstieg sehr langsam vonstatten geht, kann das Wattenmeer mit ansteigen. Dann sind die Auswirkungen natürlich auch etwas geringer. Wenn der Anstieg sehr schnell geht, dann wird es natürlich schlimmer, weil dann werden eben auch die Sturmfluten hier deutlich stärker und umso höher muss dann der Deich werden. Aber wie hoch man den Deich machen kann, da müssen nochmal andere Experten sicherlich was dazu sagen. Man kann den Deich nicht sehr viel höher machen. Also 65 Meter ist illusorisch, das ist ganz klar. Auch die 7 Meter, denke ich, wird schon sehr, sehr schwierig. 1-2 Meter oder so schafft man sicherlich, aber das müssen die Experten sagen.
Ich sehe Regung von Katharina auf dem anderen Mikrofon. Bitte schön.
Ja, ich wollte nur sagen, in Butjadingen ist es jetzt schon schwierig, weil da Mooruntergrund ist und der wird durch das Gewicht des Deiches zusammengedrückt. Und da geht es nicht mehr lange weiter, den Deich zu erhöhen, weil der dann einfach absackt.
Okay, das heißt, wir Menschen haben gefälligst Rückzug zu machen? Irgendwann?
Das könnte passieren. Wir müssen dann natürlich überlegen, okay, nehmen wir den Deich an einigen Stellen zumindest ein Stück zurück, brauchen wir eine zweite Deichlinie, wie auch immer. Da müssen sich wirklich die Experten nochmal hinsetzen dann und das Ganze berechnen und schauen, wie man das genau macht. Wie gesagt, das Ganze geht relativ langsam vonstatten. Die Experten sind natürlich da auch schon dran, den Deich noch etwas höher zu machen, weil wir werden auch bis Ende des Jahrhunderts nochmal sicherlich 60 Zentimeter, 1 Meter, manche sagen auch 2 Meter Meeresspiegelanstieg haben.
Okay, wir sind 2025, Ende des Jahrhunderts, also 75 Jahre. Das trifft also die nächste Generation, wie die meiner Kinder zum Beispiel. Okay.
Vielleicht noch ein Wort von dem Sven Plöger, unserem ARD-Wetterexperten. Gibt es eine sehr gute Dokumentation über Grönland und über die Eisschmelze? Die gibt's noch in der ARD-Mediathek. Das lohnt sich noch anzugucken, auf jeden Fall. Und da sieht man auch, dass die Eisschmelze auch schneller vorangeht, als wir das eigentlich bislang vorhergesagt haben. Da gibt's schon ganz große Seen sozusagen im Eis drin.
Ja, so ein bisschen was kann ich noch beisteuern. Ich spreche auch für den Landesfachausschuss des NABU Niedersachsen, Meeresschutz. Und in dem Kontext hatten wir auch schon Sitzungen, wo es darum ging, Opferdeiche zu machen wie die Niederländer, dass man also einen niederen Deich vor den höheren Deich baut, dass also bei einer Sturmflut zunächst die Kraft quasi durch einen niederen Deich abgefangen wird. Das bedeutete für unsere Küste, die ganzen Salzwiesen wären dahin, weil man dann dort Bauwerke errichten müsste. Also Rückzug, Retentionsgebiete nennt man das, glaube ich, müssten auch gebaut werden. Also das sind enorme Aufgaben, die auf die nächste Generation zukommt, weil wir im Moment nicht schaffen, unseren Klimawandel zu bremsen. Ne? So kann man es sagen. Dankenswerterweise haben sich an diesem lauschigen Sonntag Fritz und Katharina von den Scientists for Future in unser Studio getraut und sind wieder da. Herzlichen Dank. Wir wollten noch ein bisschen was sagen zum Golfstrom. Gerade hatten wir es mit Grönland. Fritz darf das noch machen. Katharina haben wir in der zweiten Stunde wieder ein bisschen mehr.
Dankeschön. Ja, der Golfstrom hängt letztendlich mit dem Schmelzen des Grönlandeises zusammen, leider. Mhm. Vielleicht einmal zur Erklärung nochmal, der Golfstrom, der fließt vom Golf von Mexiko, also aus dem Bereich Mittelamerika, in Richtung Nordatlantik, in Richtung Skandinavien, Großbritannien und auch Grönland. Und bestimmt unser Klima. Vor allen Dingen hier in Europa, gerade hier in Nordeuropa. Der Golfstrom ist eigentlich nur ein kleiner Teil dessen, was wir als Golfstrom bezeichnen. Eigentlich ist das der Nordatlantikstrom oder auch im englischen Sprachgebrauch abgekürzt AMOC, A-M-O-C. Da liest man öfters mal was im englischen Sprachbegriff. Aber bei uns umgangssprachlich ist das der Golfstrom. Also dieser Golfstrom transportiert sehr viel Wärme aus dem Bereich des Äquators, also gerade aus dem Golf von Mexiko, hier bei uns in den Nordatlantik. Als Beispiel, aufgrund des Golfstroms ist es in Oslo zum Beispiel im Jahresmittel 6 Grad wärmer, als wenn der Golfstrom nicht fließen würde.
Okay, also überhaupt erst lebensfähig. Fast.
In einigen Teilen Nordeuropas sicherlich, ja genau. Der Golfstrom wird erst einmal angetrieben durch Passatwinde und durch die Erdrotation. Da will ich gar nicht so groß drauf eingehen. Der fließt schon sehr, sehr lange, schon irgendwo 10.000 Jahre, so wie er jetzt da ist. Das warme Wasser aus dem Golf von Mexiko fließt sozusagen an der Oberfläche wie in einem Kanal, der ungefähr 50 bis 100 Kilometer breit ist, in Richtung Nordatlantik.
Breiter ist er gar nicht?
Nee, das ist so ein, man kann sich das schwer vorstellen. Ich habe auch gestaunt, als ich das erfahren durfte. Das ist wirklich so wie so ein breiter Kanal und fließt im Wesentlichen an der Oberfläche, weil es ist warmes Wasser, also fließt es erstmal oben.
Na, das kenne ich vom Baden im See, da ist unten immer kalt an den Füßen, ne?
Genau, ja. Genau so, ja. Mit dem kalten Wasser, da kommen wir gleich noch dazu, weil das gehört natürlich auch dazu. Nein, dieses warme Wasser, vieles von diesem Wasser verdunstet natürlich auch auf dem Weg in den Nordatlantik und auf dem Weg zu uns und gibt letztendlich auch dann die Wärme an die Luft ab. Dadurch, dass viel Wasser verdunstet, wird das Wasser in diesem Golfstrom, in diesem Kanal deutlich salzhaltiger. Das ist ein wichtiger Punkt, damit der Golfstrom überhaupt so fließen kann. Und er kühlt natürlich im Laufe der Zeit ab, auf seinem Weg Richtung Nordatlantik. So, und ich sag mal, im Golf von Mexiko hat er vielleicht 30 Grad, teilweise natürlich auch etwas mehr. Wir haben davon gehört, auch im letzten Jahr kommen da auch schon mal 38 Grad oder so zustande. Und bei uns, irgendwann kühlt er sich ab bis auf 0 Grad, kurz unter 0 Grad, weil es ist ja salzhaltiges Wasser, es gefriert ja nicht direkt bei 0 Grad. Also auch südlich von Grönland hat dann die Temperatur auf kurz unter 0 Grad abgenommen und die Wärme sozusagen ist abgegeben. Da das Wasser sehr salzhaltig ist, wird es natürlich schwerer, das Wasser, als das umgebende Wasser. Und das bedeutet, dass das Wasser dann südlich vom Grönland auf den Meeresboden sinkt, wie in einem Wasserfall. Es kann natürlich nicht nur Wasser in Richtung Nordatlantik fließen, es muss ja auch Wasser wieder zurückfließen. Und dieses Wasser fließt am Meeresboden dann zurück in Richtung Golf von Mexiko in einer tiefen Strömung. Und das ist eben sehr sauerstoffreiches und sehr kaltes Wasser dann auch. Und so kommt dann dieser Kreislauf zustande.
Okay, das ist also wie so ein U-Bahn-Prinzip. Also es geht immer eine Runde.
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Mhm,
genau.
Erzähl mal weiter.
Ja, und das Problem ist letztendlich, dass südlich von Grönland natürlich jetzt ganz viel Schmelzwasser dazu kommt. An der Oberfläche, an der Meeresoberfläche.
Und das ist süß.
Und das ist süß und das ist leicht. Wir wissen alle noch aus dem Physikunterricht, Süßwasser ist deutlich leichter als Salzwasser. Wir merken das auch, wenn wir schwimmen gehen, hier in der Nordsee oder im Freibad. Das merkt man selber beim Auftrieb. Mhm. Und dieses Süßwasser vom Grönland, das vermischt sich mit dem Wasser aus dem Golfstrom, mit diesem salzhaltigen Wasser. Und das Wasser wird dann letztendlich als Gemisch weniger salzhaltig und wird dadurch leichter. Und dann ist das Problem, dass das Wasser nicht mehr so leicht auf den Meeresboden absinkt. Und das merkt man jetzt schon. Letztendlich der Golfstrom ist schon ungefähr auf 80%, vielleicht 70-80% runtergegangen.
Also 20% fehlen.
20% fehlen.
Okay, ein Fünftel. Mhm.
Ja. Und man sieht das auch tatsächlich an den Temperaturen. Wenn man nämlich die Temperaturen sich südlich von Grönland anguckt, dann sind die Temperaturen dort etwas gesunken. Entgegen dem Trend des Klimawandels, weil letztendlich weniger Wärme dahin kommt.
Okay, wenn wir jetzt sagen, Deutschland hat jetzt 3 Grad mehr im Verhältnis zu vorher, ist das für uns eigentlich ein Win, wenn der Golfstrom langsamer wird?
Genau, so könnte man meinen. Vor allen Dingen wird es natürlich erstmal auch Großbritannien treffen, es wird Skandinavien treffen, Norwegen, dort wird es deutlich kälter werden, auch deutlich kälter sicherlich als das, was mit dem Klimawandel an Temperaturen höher wird. Im Süden wird es eher wärmer werden. Man kann sich das vorstellen, die Wärme, die dort der Golfstrom aus dem Golf von Mexiko wegnimmt, die bleibt ja dann da. Die wird ja nicht weggenommen. Das heißt, im Süden wird es deutlich wärmer. Das wirkt sich natürlich auch in anderen südlichen Teilen aus. Also letztendlich wird in Südeuropa auch es nicht unbedingt kälter werden. In Nordeuropa dafür deutlich mehr. Und dann, wenn das wirklich so weit kommt, dass der Golfstrom komplett kippen würde, dann hätten wir den Fall, dass wir sehr extremes Wetter bekommen, je nachdem, wo gerade der Wind herweht. Wenn wir das Wetter gerade aus dem Norden bekommen, dann wären wir sehr kaltes Wetter bekommen, sehr kalte Temperaturen. Wenn wir südliche Winde haben, dann kriegen wir die Wärme. Und das führt dazu, dass wir innerhalb von wenigen Tagen sehr große Wetterextreme haben. Also es kann wirklich von Frost bis zur Hitzeperiode über 30 Grad innerhalb von wenigen Tagen wechseln. Und da ist wiederum das Problem, was machen unsere Pflanzen hier? Wie können wir noch Pflanzen anbauen hier? Ja, indoor. Das funktioniert nicht mehr.
Indoor, genau. Wir müssen alle jetzt das Balkonbrett breiter machen für Gemüse. Oh wei. Okay, aber wie schon gesagt, das ist ein langfristiger Prozess, den wir da erleben. Oder was hast du da gelesen für die Geschwindigkeit dieser Wechsel?
Ja, das ist leider gar nicht so langfristig. Es gibt verschiedene Studien. Und neuere Studien sagen durchaus, dass das noch in diesem Jahrhundert passieren kann, dass der Golfstrom zum Erliegen kommt. Man weiß es nicht genau, das ist sehr schwer letztendlich auch vorherzusagen, weil man hat keine Erfahrung. Man weiß nicht genau, wie sich das auswirkt. Und wie gesagt, im Moment läuft alles eher etwas schneller ab, als man das vorhersagt. Also es könnte tatsächlich noch in diesem Jahrhundert passieren. Ansonsten wird es wahrscheinlich im nächsten Jahrhundert passieren.
Okay, also ansteigender Meeresspiegel, zu tun mit wechselnden und widrigen Bedingungen. Gucken, welche Nahrungsmittel in Zukunft frostfest und schockfest, hitzefest sind, in einem Rutsch quasi. Wird ein buntes Leben. Also ich meine, jede Generation hat gewisse Herausforderungen auf der Welt, aber ich glaube, wir hinterlassen unseren Kindern schon jetzt recht große Herausforderungen, oder? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Man muss das auch noch mal etwas größer sehen. Bislang habe ich vor allen Dingen Auswirkungen für Europa aufgezählt. Der Golfstrom hängt aber zusammen mit einem größeren Strom. Der geht einmal rund um die Erde. Der geht auch bis in die Antarktis zum Südpol. Und wenn wir den Golfstrom kippen, der Golfstrom ist einer der stärksten Ströme in diesem ganzen System, wenn wir den Golfstrom kippen, wird das genauso Einfluss auf die anderen Ströme haben. Das heißt, wir werden das Klima auf der gesamten Erde dadurch komplett ändern. Und wie sich das genau ändert, das kann keiner so richtig gut vorhersagen im Moment. Weil, wie gesagt, da fehlen die Erfahrungen komplett.
Okay, also wir haben eine Menge nachzudenken und auch nachzulesen. Wie immer könnt ihr natürlich unter 0171 371 6016 über meinen Messenger oder egal welchen Messenger eine Nachricht schicken, wenn ihr weitere Informationen zu diesem Thema oder einen Anknüpfpunkt zur Diskussion haben wollt oder wenn Fritz mal vorbeikommen soll für eine Veranstaltung, dann spricht er auch gerne nochmal. Wir kennen uns auch durch mehrere Veranstaltungen schon. Also 0171 371 6016 und wir sagen Two Tribes von Frankie Goes to Hollywood und wir hören gleich noch ein bisschen in der zweiten Stunde gehen wir mit euch in den Regenwald und Katharina hat was vorbereitet. Gleich geht's zu den Nachrichten von NDR Info und danach hören wir uns in der zweiten Stunde wieder. Ich hatte euch versprochen, es gibt etwas zum Amazonas-Regenwald und Dr. Katharina Dietrich ist heute hier und wird darüber berichten. Wenn ihr parallel so etwas wie ein Sendemanuskript zu dieser Sendung lesen wollt oder in Kürze wird's online gestellt, sagte Fritz mir gerade noch, dann könnt ihr das tun unter Scientists 4, wie die Zahl, future-whv-friesland.de. Wenn euch das zu quiddelig war, könnt ihr einfach Scientists for Future Wilhelmshaven Friesland suchen. Dann kommt ihr auch in dieser wirklich top gepflegten Internetseite heraus und könnt dann diesen ganzen Skript, den wir heute jetzt quasi abgearbeitet haben, die beiden waren wirklich formidabel vorbereitet, könnt ihr dann nochmal nachlesen und das dann auch in die Diskussion führen. Und der Fritz kommt auch gerne zu euch zu Veranstaltungen, da einfach mal eine E-Mail ablassen und losschicken und dann meldet er sich und macht das ganz hervorragend.